bei jungen Leuten, zumindest war das, was wir auch in der Recherche mitbekommen haben, hat sich diese Position und dieses Misstrauen total verfestigt. Und die sind total enttäuscht von den etablierten Medien. Die haben für die überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr. Und das ist, glaube ich, super gefährlich, weil es irgendwann ein Demokratieproblem wird.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Ich lache so ein bisschen, weil wir hier schon ins Quatschen geraten sind und ich jetzt trotzdem natürlich den Anfang ganz normal wie immer anmoderiere. Und ich freue mich voll, dass wir es geschafft haben und uns heute hier bei Zoom treffen. Vielleicht starten wir einfach so, dass du dich selber vorstellst, wie so oft hier.
Jetzt muss ich auch lachen. Ja, mache ich gerne. Ich bin Noura Madawi. Ich bin Journalistin und arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vor allen Dingen für den NDR als sogenannte feste Freie. Ich mache vor allen Dingen Dokus, also längere Filme, zu gesellschaftspolitischen Themen und arbeite auch für das Medienmagazin ZAP und fürs Politikmagazin Panorama.
Vielen Dank. Ich mache das am Anfang immer gern so ein bisschen transparent, wie wir hier zusammengekommen sind. Und ich glaube, bei uns ist das auch tatsächlich ganz spannend, weil wir uns eigentlich so halb privat kennengelernt haben über Tobi Nolte, der auch schon hier war von Related e.V. Und wir uns, seitdem wir uns kennengelernt haben, super viel austauschen über alles Mögliche, was so politisch diskursiv los ist und vor allen Dingen auch über Journalismus zum Thema Nahost, aber auch Journalismus insgesamt. Und wir haben uns dann so ein bisschen gefragt, was wäre eigentlich spannend, auch als mögliche Podcast-Folge. So hat der Podcast auch angefangen, würde ich sagen, damals, weil wir auch so gemerkt haben, also in einem anderen Themenbereich vielleicht, aber weil wir auch so gemerkt haben, ey, viele Gespräche von denen, die wir so privat führen, das sind vielleicht Gespräche, die auch im Bildungs- und Schulkontext eine Rolle spielen, auch wenn sie vielleicht nicht direkt so eine Rolle spielen. Und irgendwie ist ja genau das spannend, so hinzugucken, was gibt es da eigentlich für so Überschneidungspunkte in den Dingen, die wir so diskutieren und was hat das mit Schule zu tun? Und jetzt sind wir so eine Dreiergruppe, die sich viel unterhält und wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen und sind, glaube ich, in unseren Gesprächen oft dankbar, dass wir so unterschiedliche Perspektiven reinbringen können in unser Gespräch. Und ich hoffe, dass wir das heute auch in der Folge so ein bisschen hinbekommen. Und unser Gedanke war oder unser Austausch vorher war, mal darüber nachzudenken, was man eigentlich in Schule, also jetzt so ganz grob, nicht, dass wir da jetzt auch so komplett allgemein drüber sprechen werden, da sagen wir gleich noch ein bisschen was zu, aber was man eigentlich in Schule vielleicht über Journalismus und auch über Journalismus öffentlich-rechtlichen Bereich wissen sollte, vielleicht lernen sollte und wo wir vielleicht auch immer wieder so in unseren Gesprächen Schwierigkeiten, Spannungen, Lücken erkennen und vielleicht auch Dinge in der Gegenwart, die gerade besonders auffallen. Und vielleicht würde ich da mal so ein bisschen einsteigen und dich fragen, woran du denn so denkst, wenn du so an deine Arbeit denkst. Du hast ja gerade beschrieben, was du machst. Und an das Thema Schule, weil auf den ersten Blick gibt es da ja vielleicht gar nicht so eine direkte Verbindung, aber die stellen wir ja oft wieder her.
Also ich denke bei Schule vor allen Dingen an junge Menschen. Und dann ist bei mir das Thema, was gerade am präsentesten ist, der Vertrauensverlust, den junge Menschen haben. Nur in den deutschen Staat oder in andere Institutionen, sondern vor allen Dingen auch in Medien. Das ein ganz großer Katalysator dafür, der 7. Oktober war und die Berichterstattung nach dem 7. Oktober, also zu Nahost und zu allem, was in Gaza passiert ist und in Israel passiert ist. Darüber, genau, sprechen ja Tobi, du und ich auch sehr viel. Darüber habe ich auch Tobi kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo es genau darum ging. Also wie sprechen wir mit jungen Leuten über den Nahost? Konflikt, weil wir eine Doku gemacht hatten, zum verloren gegangenen Vertrauen in die Nahostberichterstattung. Oder wir haben die Frage gestellt, wie es um das Vertrauen steht, mit so einem Bedürfnis, aus der Polarisierung rauszukommen und irgendwie diese extrem verhärteten Fronten und Positionen irgendwie auch zu begreifen. Ich glaube, wir helfen uns ja auch ganz viel dabei, die Dinge zu begreifen und stellen irgendwie so Fragen, die wir uns an anderen Stellen vielleicht nicht trauen würden zu fragen, und diskutieren Dinge, wo wir vielleicht an anderen Stellen Angst hätten, dass da das Gegenüber sehr emotional reagieren würde. Aber das ist die Verbindung, die ich gerade zur Schule habe oder zu jungen Menschen, wenn ich an meine Arbeit denke. Und das sehe ich auch als ganz großes Problem, dass es da so einen großen Vertrauensverlust gibt.
Jetzt haben unsere Zuhörenden diese Gespräche ja nicht mitgemacht und vielleicht auch die Doku nicht gesehen. Hast du Lust, darüber nochmal so ein bisschen was zu erzählen? Was waren vielleicht so ein paar Ergebnisse, Dinge, die ihr festgestellt habt oder die ihr auch in Gesprächen so wahrgenommen habt?
Also wir haben diese Doku gemacht oder publiziert im Sommer 2024. Angefangen daran zu arbeiten haben wir im Frühling 2024. Anfang 2024 waren so die ersten Ideen und Gespräche. Das war für ZAP, fürs Medienmagazin vom NDR, und die Redaktion dort. Wir wollten dieses Thema schon lange platzieren, wussten aber nicht, wie, weil man als Sender und ja auch als Sendung und überhaupt als Medium, glaube ich, in der Zeit total viel Rückmeldung und Angriffe und Social-Kommentare bekommen hat, wie grottenschlecht die Berichterstattung zu Nahost sei, wie einseitig. Da war vor allen Dingen der Vorwurf sehr stark, zumindest auf Social Media, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und deutsche Medien an sich so einen Pro-Israel-Bias hätten, so wenig auf das palästinensische Leid gucken würden und so. Diese Aufregung war zu diesem Zeitpunkt riesengroß. ZAP hat das auch wahrgenommen und ganz lange überlegt, wie man daraus einen journalistischen Film machen kann oder wie man das journalistisch angehen kann, um eine Aussage über die Ausgewogenheit von Berichterstattung treffen zu können. Eine belegbare, fundierte, journalistisch saubere, bräuchte ich einen wissenschaftlichen, repräsentativen Überblick über die Berichterstattung. Und das ist ultra schwer, weil es so wahnsinnig viel gibt an Berichterstattung, an Formaten, Sendungen. Ich meine, alleine die Tagesschau sendet 24 Stunden durch, irgendwie jeden Tag. Dazu hätte es eigentlich eine wissenschaftliche, kommunikationswissenschaftliche Auswertung gebraucht, wie ausgewogen oder nicht ausgewogen ist die Berichterstattung. Die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, die gibt es heute immer noch nicht. Das ist auch eine Mammutaufgabe. Das merkt man auch daran, wie schwer es ja auch Medienhäusern fällt, wirklich markante Studien in Auftrag zu geben darüber, ob Medien zu linksgrün sind oder ob die da einen Bias haben. Es gibt so ein paar Annäherungen daran, aber es ist halt quasi unmöglich, alles zu überblicken und wirklich eine Aussage über die gesamte Berichterstattung treffen zu können. Also haben wir diese Frage in dem Film gar nicht beantwortet und auch nicht beantworten wollen, was aber nicht an jeder Stelle so rezipiert wurde. Das ist auch interessant, was die Leute dann danach am Ende mit diesem Film gemacht haben. Also als dieser Film fertig war, haben die einen gesagt, wir haben einen Film gemacht, der vermeintlich belegt hätte oder belegen wollte, dass die Berichterstattung komplett pro-israelisch ist. Andere, die uns vorgeworfen haben, dass wir behauptet hätten, es gäbe gar kein Problem in der Berichterstattung und sie sei total ausgewogen und uns quasi eigentlich auch nur als Systemlinge dargestellt haben, die eigentlich das reproduzieren, was sie ja auch den Medien vorwerfen. Und das haben wir beides nicht gemacht. Also wir haben keine Aussage zur Ausgewogenheit getroffen, weil wir das nicht konnten, weil wir diese Studien nicht hatten und keine Datenlage und keine Faktenlage dazu. Wir haben uns aber angeguckt, wie steht es um das Vertrauen in die Berichterstattung. Und dazu haben wir eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben mit Infratestima und hatten da auch ein sehr eindeutiges Ergebnis. Das sind auch Zahlen, die dann im weiteren Verlauf auch so in der Diskussion um die Berichterstattung immer wieder aufgegriffen wurden. Und das Ergebnis war, 48% der Leute haben kein oder wenig Vertrauen in die Berichterstattung zu Nahost. Und dann haben wir noch eine Frage zur Ausgewogenheit gestellt. Und das war so ungefähr ein Drittel der Leute, die gesagt haben, die Berichterstattung ist zu pro-israelisch, und ich glaube nur 5%, die gesagt haben, die Berichterstattung ist zu pro-palästinensisch. Und das ist der Befund, mit dem wir gearbeitet haben. Und dann haben wir uns eben angeschaut, woran liegt das? Was können die Ursachen sein für diesen Vertrauensverlust?
Was waren dann mögliche Ursachen? Habt ihr da was rausgefunden?
Es ist total schwierig, mit solchen Ergebnissen wirklich gut umzugehen, weil auch diese Ergebnisse ja keine Aussage darüber treffen, wie die Berichterstattung ist, ne? Also, und Berichterstattung ist auch nicht das Gleiche wie Wahrnehmung der Berichterstattung, ist auch nicht das Gleiche wie Wirkung der Berichterstattung. Also die drei Dinge sind nicht unbedingt immer deckungsgleich. Und auch die Tatsache, dass so viele Leute kein Vertrauen in die Berichterstattung haben, kann 1000 verschiedene Gründe haben. Es gibt einen Teil der Leute, die haben grundsätzlich kein Vertrauen, die glauben uns auch nicht den Wetterbericht, die muss man da auch mit einrechnen. Das ist, liegt immer, glaube ich, bei so ungefähr so einem, ich weiß nicht, so 30%, wenn es hochkommt. Andere Leute sind vielleicht auch vorangenommen und dann kann es natürlich auch reale Ursachen in der Berichterstattung haben. Und das ist auch was, was wir untersucht haben in der Zeit. Es wurden auch Fehler gemacht in der Berichterstattung. Also ich glaube, so der Befund, dass die deutsche Berichterstattung kurz nach dem 7. Oktober vor allen Dingen auf die israelische Seite geguckt hat, ob das, was nach dem 7. Oktober passiert ist, so ein klares Schema von Gut und Böse hatte. Also die palästinensische Seite die Bösen und die Israelis diejenigen, die angegriffen wurden, die Opfer eines Terroranschlags wurden die Guten. Das ist, glaube ich, unbestritten so. Das sind sich viele einig, auch viele Kolleginnen und Kollegen. Auch die Tatsache, dass man die israelische Seite, also die israelische Armee, die israelische Regierung damals nicht als Kriegspartei angesehen hat, sondern eben als vertrauenswürdige Quelle und Informationen, die zum Beispiel von der IDF, also der israelischen Armee, kamen, die zum Teil ungeprüft oder unhinterfragt wiedergegeben hat in der Berichterstattung und quasi als Primärquelle auch genutzt hat. Das kann man auch so feststellen, dass es passiert. Hinzu kommt, dass Deutschland Motherland of Shoah ist. Also wir natürlich eine besondere Geschichte mit Israel haben und sicherlich auch in der Israel-Kritik schwerer tun als andere Länder. Dass die Bundesregierung sich schwerer tut politisch, aber dass auch Journalisten und Menschen, die in den Medien arbeiten, die natürlich auch mit der Geschichte des Holocaust sozialisiert wurden, sich auch schwerer tun, Israel-kritisch zu sein und zu berichten und zu denken, dass da an Stellen vielleicht auch eine gewisse Selbstzensur stattgefunden hat, halte ich für total plausibel.
Wenn du jetzt sagst, ihr habt euch das Vertrauen angeschaut, dann ist es ja nicht das erste Mal so jetzt in den letzten Jahren, dass wir über dieses Thema sprechen. Das ist jetzt, also Nahost ist ein Thema, wo das sehr eklatant geworden ist jetzt in den letzten 3 Jahren. Und die Frage ist ja immer, wie geht öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch mit Krisensituationen und so einem Vertrauensverlust, also wie kann damit umgegangen werden, welche Antworten gibt es darauf und welche Mechanismen können greifen. Wir leben in einer Zeit, in der Gegenwart, wo es an vielen Stellen einen autoritären Umbau gibt. In vielen Ländern erkennen wir das auch an den Medien, ja, an Medienanstalten, an den von Regierungen gesteuerten Medien. Wir hatten jetzt gerade auch so den Fall, da haben wir gerade noch mal drüber gesprochen, in Ungarn, wo man ja auch dieses Interview hatte nach der Wahl, wo man gesehen hat, ja, wie krass das eigentlich ist oder wie krass das sein kann. Das können wir auch noch mal in die Shownotes packen. Jetzt ist ja die Frage, okay, was ist eigentlich gerade so die Situation hier und was passiert denn zum Beispiel in so einer Redaktion wie eurer? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen das wahr, es gibt diesen Vertrauensverlust und wir versuchen auch über diesen Vertrauensverlust zu berichten, dann ist das ja schon ein möglicher Schritt, dem Ganzen zu begegnen. Aber inwiefern würdest du sagen, gibt es da vielleicht auch Dinge, die auch aus einer pädagogischen Sicht irgendwie überhaupt erstmal vermittelt werden müssten? Oder wie kann man jetzt sagen, müsste man vielleicht auch mit Schulen zusammenarbeiten, um dem was entgegenzusetzen? Oder auch, also jetzt nicht nur als aktiv, ne, also nicht nur aus eurer Sicht als JournalistInnen, sondern vielleicht auch aus einer schulischen Sicht heraus, um überhaupt zu verstehen, wie Medien funktionieren oder wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Schule funktioniert. Weil irgendwie scheint es da ja so eine Lücke zu geben, wenn das jetzt das Ergebnis ist, zum Beispiel von eurer Recherche, die gerade nicht gut bespielt wird, sagen wir es mal so. Also, oder die gerade vielleicht so ein bisschen auch in Schule nicht ausreichend irgendwie beachtet wird. Sonst hätten wir ja dieses Ergebnis nicht bei jungen Leuten.
Ich glaube, es ist komplizierter, weil, okay, versuche mal den Bogen zu schlagen. Also der Befund, dass das Vertrauen gering war, dass fast die Hälfte der Leute nicht in die Nahostberichterstattung in Deutschland vertrauen, den gab es. Was meiner Meinung nach ein bisschen das Problem ist, was aus diesem Befund gemacht wurde, ist, dass, also Kritik an der Berichterstattung zu Nahost ist ja, kann man glaube ich so nennen, ist ein richtiges Phänomen. Ne? Also für einige ist das auch ein Geschäftsmodell mittlerweile. Ne? Es haben sich auch Leute Marken aufgebaut als Kritiker, Kritikerin der deutschen Medien zu Nahost. Und was mich an dieser Diskussion manchmal so ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass das in Teilen so dargestellt wird, als sei das ein Israel-spezifisches Problem. Also, und das schwingt immer so ein bisschen mit, naja, eben der Vorwurf, den man gegen Deutschland hat, dass Deutschland nicht Israel-kritisch sein kann, was nicht stimmt. Ja, es gibt wahnsinnig viel sehr kritische Berichterstattung zu Israel und die gab es auch schon Ende 2023 und die gibt es immer noch. Und genau, was so ein bisschen irritierend ist an diesem Diskurs, ist, dass daraus immer gemacht wird, das sei ein israel-spezifisches Phänomen und nur bei Israel haben wir irgendwie diesen Komplex und da sind wir irgendwie, kriegen wir keine saubere Berichterstattung und keine kritische Haltung hin und deswegen, und dieser Befund, dass so wenige Leute in die Nahostberichterstattung vertrauen würden, den wir da gestellt haben, der würde das beweisen. Das ist aber Quatsch. Also dieses Phänomen, dass Leute nicht in die Berichterstattung zu einem Krieg vertrauen, das ist nicht Israel-exklusiv, sondern Zapp hat vor 10 Jahren auch schon mal so eine Umfrage gemacht zur Berichterstattung zum Ukraine-Krieg in 2014, wo sogar 63% nicht in die Berichterstattung vertraut haben. Und die Gründe, die damals angebracht wurden, warum man kein Vertrauen hat, waren genau die gleichen. Also politische Steuerung, zu pro-westliche Positionierung von Medien, müsste ich jetzt nochmal reingucken. Aber die Gründe, die angegeben wurden, waren die gleichen. Also es folgt einfach so einer gewissen Logik, wie Leute darauf reagieren, wenn über Kriege berichtet wird. Und es gibt auch aus der Kommunikationswissenschaft eine Theorie, die heißt Hostile Media Effect. Die kommt aus den 80ern und da wurde damals auch eine Ostberichterstattung untersucht und die besagt, dass bei sehr polarisierten Themen, also Themen, wo es sehr klare Lager gibt, also mit gegensätzlichen Positionen, wird eine ausgewogene Berichterstattung automatisch als unausgewogen zulasten der eigenen Seite wahrgenommen. Dieses Konspirative, was immer so ein bisschen über der Kritik hängt zur Berichterstattung, ist, glaube ich, auch ganz stark bei jungen Menschen angekommen, weil diese Kritik auch ganz viel auf Social Media stattfindet, weil sie dort sehr pauschal stattfindet, weil Social Media über Punchlines funktioniert, weil, wie gesagt, das, glaube ich, auch ein Thema ist, mit dem man sehr viel Aufmerksamkeit generieren kann, wo Leute sich auch sehr stark draufsetzen, wo man Dinge sehr selektiv darstellen kann, die dann später eine sehr pauschale Wirkung haben. Wenn man als junger Mensch auf Social Media unterwegs ist und den ganzen Tag nur Beispiele davon sieht, wie furchtbar die Tagesschau berichtet, wie furchtbar der Spiegel berichtet, wie furchtbar das ZDF berichtet und dafür ja auch immer wieder Belege bekommt, weil es werden ja auch Fehler gemacht und es gibt auch schlechte Berichterstattung zu Nahost und unausgewogene Berichterstattung und unsaubere Berichterstattung. Aber wenn man jeden Tag nur diese Negativbeispiele in seine Timeline reingespült bekommt, aber parallel gar nicht den Spiegel liest und nicht die Tagesschau guckt und nicht den Rest des Programms wahrnimmt, also auch alle Positivbeispiele, die es auch gab, dann kommt ein verzerrtes Bild bei einem an und bei jungen Leuten, zumindest war das, was wir auch in der Recherche mitbekommen haben, hat sich diese Position und dieses Misstrauen total verfestigt. Und die sind total enttäuscht von den etablierten Medien. Die haben für die überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr. Und das ist, glaube ich, super gefährlich, weil es irgendwann ein Demokratieproblem wird.
Da kommen jetzt direkt bei mir so viele Gedanken. Also das müsste man ja wirklich sehr differenziert erstmal alles anschauen. Und das ist ja oft was, wo man sagt, ja, müsste man und gleichzeitig kann man es nicht. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Wenn wir uns diese Berichterstattung angucken, da beginnt das Problem ja schon dabei, überhaupt zwei Seiten irgendwie aufzumachen, die es zumindest in der Rezeption ja oft gibt. Und man könnte ja sagen, naja, man muss da ja auf unterschiedliche Dinge gleichzeitig schauen, die gleichzeitig passieren und die auch gleichzeitig wahr sind, ja, und damit meine ich jetzt nicht diese großen Fragen rund um die Binarität bei Nahost, sondern auch um solche Sachen wie, okay, worüber berichtet man? Berichtet man jetzt beispielsweise über die Kriegsverbrechen, die in Gaza passieren, ganz explizit, ja, und gleichzeitig berichtet man über beispielsweise den auch gleichzeitig existierenden Antisemitismus, der aufgrund der Situation, die sich daraus entspannt, auch diskursiv, beispielsweise hatten wir diese Beispiele in Paris, aber auch überall, ne? Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel von Markierungen von jüdischen Orten und Angriffen auf jüdischen Orten. Und das ist ja auch was, worüber man auch berichten muss. Und wenn dann aber so aufgemacht wird, dass diese zwei Sachen gegeneinander quasi funktionieren, dann haben wir ja schon das Problem, weil das sind ja gar nicht zwei Dinge, die so gegeneinander funktionieren in der Berichterstattung. Also das ist ja gar nicht so, wie das dann später dargestellt wird, als das eine gehört quasi zu dem Team und das andere gehört zu dem Team. So müsste es ja gar nicht sein. Aber so wird es ja dann oft wahrgenommen und daraus entsteht ja dann dieses so Aufwiegeverhältnis. Und die Fragen, die ich mir dann oft stelle, ist so, was müssten wir eigentlich in Schule über diese Dinge lernen? Also was müsste man überhaupt erstmal beibringen? Und das ist so ein bisschen auch vielleicht ein Verstecken, weil ich so denke, ja, vielleicht auch nicht nur in Schule, sondern auch generell als Rezipienten von Medien. Wie können wir das irgendwie auch überhaupt erstmal checken und mit welchen Themen müssen wir uns dann auch selber so auseinandersetzen? Also da kommen dann schon so Fragen auf, wie muss ich als Person, die halt Medien logischerweise nutzt und Nachrichten schaut und da ja auch darauf angewiesen ist, um sich zu informieren, nicht aber auch gleichzeitig ein eigenes Grundwissen zu bestimmten Dingen schon mitbringen, um diese Berichterstattung dann beispielsweise auch einordnen zu können, weil ich natürlich nur, also Nachrichten sind ja auch trotzdem selektiv. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig wahrnehmen. Weißt du, was ich meine? Also so, und das sind ja so Kompetenzen, wo es dann spannend wird, also auch aus einer pädagogischen Sicht, wo ich sagen würde, welche Rolle spielt eigentlich Journalismus? Also welches Bild oder welches Wissen oder Verständnis von Journalismus müsste man eigentlich in einem pädagogischen Kontext oder auch in einem politische Bildungskontext überhaupt erstmal vermitteln. Und da würde sich ja auch die Frage stellen, was ist quasi Aufgabe von Journalismus und öffentlich-rechtlichen Rundfunk und was ist aber auch Aufgabe von Bildung an sich? Und da, glaube ich, wird auch oft so ein bisschen was miteinander vermischt. Also so, als müsste der Journalismus jetzt alles lösen und alles immer, was vielleicht auch eigene Aufgabe irgendwie sein muss, dann liefern. Das, finde ich, ist schon so ein spannendes Thema, was vielleicht in Schule gar nicht so oft besprochen wird. Also zumindest habe ich das nicht in Schule gelernt. So, also ich bin nicht aus der Schule rausgegangen und hatte ein Verständnis davon. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? Und vielleicht habe ich auch in, keine Ahnung, Sovi, wo das dann wahrscheinlich das größte Thema sein, also wo es so am meisten verortet sein könnte, deutlicher gemacht wird. Aber ich hatte nicht so ein richtiges Verständnis davon, wie funktioniert öffentlich-rechtliche Berichterstattung beispielsweise oder wie funktionieren überhaupt diese ganzen Institutionen in Deutschland, welche Rolle haben die und welche Rolle haben die aber auch nicht und welche Aufgabe haben die und welche Aufgabe haben die auch nicht und welche Aufgaben davon liegen auch bei mir, weil das bräuchte ich ja, um das zu verstehen. So, und das, finde ich, sind irgendwie aus unserer auch politischen Bildungsperspektive die spannenden Fragen, die ich gar nicht so oft beackert sehe. So, aber was man sieht, sind eben so die Probleme, die dann dabei rauskommen, ne? Also wir diskutieren sehr viel darüber, ja, Social Media sorgt dafür, dass das alles nicht mehr funktioniert, dass das alles problematisch ist und so. Und wir haben dann so Ergebnisse, wie bei euch herausgekommen sind. Aber ich frage mich so, was lernen wir denn überhaupt so dazu? Also wo bekommen wir diese Skills denn überhaupt her?
Ja, total. Also das Erste, was du ja angesprochen hast, ist, glaube ich, das, was man wissenschaftlich als Hostile-Media-Effekt beschreibt oder fassen kann. Genau, was wird von Medien erwartet und wie rezipiert man Medien? Und also vor allen Dingen bei sowas wie dem Nahostkonflikt, wo ja beide Lager extrem moralisch getrieben sind, ne, und ja auch sehr moralisch argumentieren, kann es natürlich passieren in der Wahrnehmung, dass wenn ein Medium nicht nur aus meiner Position heraus berichtet oder für meine Position oder für quasi die Seite, die ich als die moralisch richtige empfinde, dann würde jede Abweichung quasi als schlechte Berichterstattung wahrgenommen. Also wenn ich nicht nur eindeutig immer sage, immer das Augenmerk auf die zivilen Opfer in Palästina, in Gaza lege, klar Kriegsverbrechen benenne, sondern vielleicht gleichzeitig auch Kritik an der Hamas übe oder Kritik an dem übe, was zum Teil auf Demonstrationen hier bei uns in Deutschland passiert, dann wird das, glaube ich, ganz schnell als schlechte Berichterstattung wahrgenommen, obwohl alles andere ja nebenbei auch stattfindet. Ja, das ist eine Sache. Andere Sache ist, dass ja total viele Leute auch gar nicht, wie du sagst, verstehen, wie Medien funktionieren. Und ganz schnell so Bilder entstehen können, die ich nachvollziehen kann. Aber bleiben wir nur bei der ARD, das ist eine absolute Blackbox. Ja, ich verstehe, dass Leute das Gefühl haben, die ARD ist irgendwie so ein Riesenapparat, vermeintlich staatsregiert oder staatsgesteuert, was sie nicht ist, sondern die ARD ist natürlich der Gegenentwurf zu staatlich gesteuerten Medien. Aber auch darüber reden wir ja viel zu wenig. Viele wissen ja auch gar nicht, wie die ARD entstanden ist oder so. Aber dass man sich das vorstellt, wie eine riesige Blackbox, eine riesige Institution, die irgendwo sitzt als Redaktion, wie auch immer man sich eine Redaktion vorstellt. Das, also Leute haben ja auch keine Ahnung, woher auch, wie so eine Redaktion funktioniert. Dann kennt man so einen Begriff vielleicht wie Chefredakteur und dann hat man das Gefühl, da sind irgendwie Leute, die führen Dinge aus und dann gibt es einmal diesen Chefredakteur und der diktiert irgendwie so die Linie dieses Hauses. Also wie oft habe ich zum Beispiel im Verlauf der letzten 3 Jahre sind es ja jetzt schon fast im Kontext von Nahost gehört, auch und vor allen Dingen aus dem Kontext auch meiner arabischen Familie. Also mein Vater ist aus Tunesien, ich habe auch Familie in Tunesien und so aus der Richtung, wie oft habe ich gehört, ja, eure Medien sind sehr gesteuert und der Chefredakteur diktiert euch, was gesendet werden darf und was nicht gesendet werden darf. Mein Chefredakteur, ehrlich gesagt, kriegt 80% meiner Publikationen gar nicht mit. Ich weiß nicht, wie viel er dann am Ende auch schaut. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Riesenapparat. Die ARD gibt es so eigentlich gar nicht. Also die ARD ist nur die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Das heisst, sie ist zusammengesetzt aus 9 Landesrundfunkanstalten, riesigen Sendern, also NDR, WDR, BR, SWR, Radio Bremen, MDR, NDR, also all diese Regionalsender, die wir ja alle kennen, die sogenannten Landesrundfunkanstalten, die alleine sind auch wieder Riesenapparate mit ganz unterschiedlichen Redaktionen, mit extrem vielen Hierarchien, mit unterschiedlichen Redaktionsleitungen. Also diese Annahme, dass es da irgendwie eine uniforme Redaktionslinie oder Sendelinie oder inhaltliche oder publizistische Linie gibt, die gewisse Menschen kontrollieren, die ist, wenn man so einen Apparat wie die ARD zum Beispiel kennt, völlig absurd. Aber ich verstehe, dass man von außen diesen Eindruck haben könnte. Und das sind, glaube ich, Sachen, über die nicht nur junge Leute zu wenig wissen, sondern auch viele erwachsene Leute, auch viele gebildete Leute, auch viele Leute, die öffentlich-rechtliche Inhalte konsumieren. Also wenn wir jetzt beim Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter ARD bleiben, für die ich hier arbeite, die auch Leute wie ich, ehrlich gesagt, immer noch, also ich bin immer noch dabei, zu lernen, wie die ARD funktioniert und so richtig angefangen zu lernen, wie sie funktioniert, habe ich, als ich angefangen habe, für sie zu arbeiten. Und ich sitze immer noch regelmäßig in Runden, die mit Kollegen, die schon ein paar Jahrzehnte länger als ich in der ARD arbeiten und immer noch Fragezeichen haben und nicht alles verstehen. Aber wir kommunizieren auch viel zu wenig darüber, wie wir funktionieren, wie wir arbeiten, wie wir aufgebaut sind, wie wir strukturiert sind, wie bei uns Entscheidungen getroffen werden, wie bei uns Beiträge entstehen, was überhaupt journalistische Arbeit ist, welchen Kriterien journalistische Arbeit unterlegt ist. Zum Beispiel bei unserem Film, ja, also wie oft musste ich mir anhören, wieso wir keine klare Haltung publiziert hätten, jenseits dessen, dass unterschiedliche Gruppen gegensätzliche klare Haltungen aus diesem Film rausgelesen haben. Aber weil wir natürlich auch als Journalisten, selbst wenn wir den Eindruck haben oder überzeugt sind, dass etwas auf eine gewisse Art und Weise ist, das nur publizieren können, wenn wir es belegen können beispielsweise. Dass Eindrücke und Gefühle für uns also gar nicht Teil unseres Handwerkszeugs sind. Das schwingt natürlich mit und man nimmt Stimmungen auf und geht ihnen auch nach. Die gehören natürlich auch zum eigenen Antrieb immer wieder an unterschiedlichen Stellen, aber so funktioniert ja unsere Arbeit nicht und das verstehen Leute auch nicht, dass das Produkt, was am Ende dabei rauskommt, eben gar nicht unbedingt immer 100% unsere Überzeugungen widerspiegelt, weil unsere Überzeugungen eigentlich gar nicht Teil unserer Berichterstattung sein sollen. Und das ist auch gut so.
Ich bin ja überhaupt nicht dafür, ne? Das ist sowas, was in diesem Podcast auch auffällt, so zu sagen, ja, eigentlich brauchen wir ein Unterrichtsfach zu Journalismus, ne? So, also so. Wir können nicht zu allem immer neue Unterrichtsfächer erfinden, was man irgendwie in der Welt wissen müsste. Aber wir wissen ja, dass wir, und das sagt jetzt nicht nur eure Dokumentation, sondern das ist ja ein Thema, ne? Und auch nicht nur in Bezug auf den Ost, habe ich eben schon mal gesagt. Wir wissen ja, dass wir aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte Schwierigkeiten haben, auch was Desinformation, Falschinformation, Fake News und so weiter angeht, weil sich eben das Konsumieren von Medien absolut verändert hat, ja, und das in einer Geschwindigkeit, bei der man wirklich kaum mithalten kann. Und da muss man sich ja vielleicht auch in Schule oder in der politischen Bildung so eingestehen, dass da vielleicht auch ein vielleicht zu träges drauf reagieren oder das ist ja in Schule auch oft so, ne, so ein nachgerücktes drauf reagieren, oft schon ein bisschen zu spät kommt. Oder man eben sagt, vielleicht die Dinge, die man gelernt hat, dann doch nicht ausgereicht haben in Bezug darauf, wie sehr man das fokussiert hat. Also auch solche Fragen wie Quellenarbeit und sowas. Und so ein Checken von Informationen. Also ich erinnere mich daran, und das ist eben auch was, was ich in Schule total krass wahrnehme, dass diese Arbeit oder das Lernen dieser Dinge in Schule oft sehr trocken und langweilig für mich irgendwie erschienen ist. Das ist vielleicht auch eine Typfrage und so. Und ich bin jetzt an so gesellschaftlichen Diskursen und politischen Fragen so auch schon immer interessierter Mensch gewesen. Aber das war für mich oft völlig disconnected. Also es hatte ganz oft irgendwie nichts, ich weiß nicht, wie es dir da so in der Schule erging, aber es hatte oft nichts mit so meiner Realität zu tun. Also ich habe diese Dinge nicht an Themen irgendwie gelernt, die mich wirklich zu dem Zeitpunkt, als ich in der Schule war, so interessiert haben, sondern an irgendwelchen Themen, die halt so für mich geframed waren in, das ist jetzt Schule und ich muss das jetzt lernen, weil ich das gerade im Geschichtsunterricht oder so mache. Und ich habe diese Verbindung nicht hergestellt bekommen. Damit habe ich mich erst viel später in so einem Politisierungsprozess irgendwie dann mit auseinandergesetzt. Da hadert man ja auch heute, also ich merke das, glaube das, da können wir ja auch ehrlich zu uns selber sein. Ich merke das ja auch, wenn ich Dinge konsumiere oder Nachrichten sehe, die erstmal so meinen Narrativen entsprechen, dass ich da anders drauf reagiere als auf die, die mich vielleicht ein bisschen irritieren, ja, oder die irgendwie Nachrichten, wo ich denke, wo was passiert ist, mit dem ich nicht gerechnet hätte, da gehe ich erstmal anders ran. So, also rein emotional oder in so einer ersten Reaktion. Und dieses Emotionale hatte ich aber in der Schule oft gar nicht, weil ich das irgendwie, das war für mich nicht miteinander verbunden. Das ist was, wo ich mich frage, ob das vielleicht heute in Schule anders ist, so, oder ob das eben aufgrund dieser Tatsache, dass wir das immer noch sehen, dass es so ein Vertrauensverlust ist, einfach eben von genau den AkteurInnen erfüllt wird, von denen es vielleicht nicht erfüllt werden sollte. Und wie, und das ist ja die große Frage, wie schafft man es, das zu verändern? Also das ist ja total wichtig zu verstehen, was für einen demokratischen Wert zum Beispiel in Deutschland der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Ja? Und das auch historisch zu verstehen. Und ich würde mir schon wünschen, dass das beispielsweise bei mir damals angekommen wäre. Ich glaube, dann hätte ich auch ein anderes Verhältnis nach der Schule dazu gehabt und wäre da vielleicht ein bisschen anders rangegangen.
Ich glaube, dieser Vertrauensverlust, den junge Menschen ja auch total erleben in Medien und das getriggert durch die Nahostberichterstattung und eben auch dem, wie auf Social Media darüber gesprochen wird, den muss man erstmal zur Kenntnis nehmen und dann muss man den, glaube ich, ernst nehmen. Und dann muss man dem, glaube ich, Raum geben. So. Und das passiert ja auch viel zu wenig. Ne? Also es gibt die Art und Weise, wie wir mit diesem Vertrauensverlust umgehen, ist ja auch total polarisiert. Da gibt es die einen Akteure, die da voll mit einstimmen und sagen, ja, total recht, das ist alles totaler Bullshit, totaler Müll, man kann den deutschen Medien nicht vertrauen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Staatsräsonfunk. Und also voll eben in die Richtung mitgehen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist irgendwie konservativer Quatsch und das ist irgendwie extremistisch gesteuert und das ist antisemitisch, das so zu denken. Und da schwingt das Tropen,
die
antisemitische Trope mit, dass Israel und die Juden Medien kontrollieren würden und deswegen darf man diese Kritik überhaupt nicht äußern und deswegen machen wir auch jeden Diskursraum dadurch dazu zu. Und genau, es führt dazu, dass Institutionen wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Misskredit bleiben, obwohl sie total wichtig sind. Ich sage das nicht, weil ich da arbeite, sondern ich arbeite da, weil ich das auch so empfinde und auch so denke und auch so erlebe. Ich glaube, dass wir in Deutschland immer noch extrem privilegiert sind, was die Medienlandschaft angeht, was den Journalismus angeht. Das ist schon in Ländern wie Frankreich komplett anders, wo schrittweise immer mehr private, sehr einflussreiche, sehr reiche Männer vor allen Dingen Medienunternehmen aufkaufen, wo sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sein Finanzierungsmodell überhaupt nicht mehr gibt, wo es entweder eben doch staatlich finanzierte Medien gibt oder eben diese privat geförderten, die dann tatsächlich auf Linie gebracht werden. Oder guck in andere europäische Länder, guck, was in Österreich passiert, guck, was gerade mit der BBC passiert, guck, was in den USA passiert. Also wir sind total privilegiert mit unserer Medienlandschaft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein absoluter Gewinn, obwohl absolut reformbedürftig. Aber niemand redet da mehr drüber, glaube ich, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk selber, dass wir uns reformieren müssen und man arbeitet da auch dran. Aber es ist ein extrem hohes Gut. Das ist, glaube ich, was Schule irgendwie besser leisten muss und vielleicht auch wir als Rundfunkanstalten besser leisten müssen, dass wir darüber besser informieren, dass wir die Leute besser abholen, dass wir besser erklären, wie wir funktionieren, wie entsteht Berichterstattung, wie sind wir strukturiert, wer trifft welche Entscheidungen, dass Schule sowas auch auffangen kann. Ja, wenn junge Leute irgendwie in die Schule kommen und ich habe jetzt mit Tobi von Related letztes Jahr so einen Workshop für Lehrkräfte gemacht, wo eine Lehrerin gesagt hat, also und wir haben es zum Thema Nahost und zur Berichterstattung Nahost gemacht, wo eine Lehrerin gesagt hat, ja, dass sie total erschrocken sei, dass selbst auf dem Gymnasium, was auch immer das heißen soll, aber vielleicht eben bildungsbürgerliches Umfeld, das dann auch eher sowas wie die Tagesschau guckt, dass sie da in einer Abi-Prüfung irgendeine Aufgabe gestellt hätten, wo die Tagesschau irgendwie als Quelle oder so angegeben war und dass dann da eine junge Schülerin gesagt hätte, ja, das ist ja eh also nicht vertrauenswürdig und Lügenpresse, Tagesschau kann man ja eh vergessen. Und sie sei davon total erschrocken gewesen und konnte das, glaube ich, aber auch gar nicht auffangen, weil sie erstens nicht wusste, wo das herkam und zweitens, glaube ich, auch nicht genug an der Hand hatte, um zu erklären, wie denn zum Beispiel die Tagesschau funktioniert. So, und das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir das weiter aufbauen und junge Menschen auch ausstatten, damit Medien besser zu verstehen und sich auch eigene Urteile zu bilden und eben nicht nur Kritiken rezipieren müssen auf Social Media oder wo auch immer, die ihnen dann erklären, wie die Dinge funktionieren, was sie dann eben als gegeben annehmen, weil sie ja gar nichts anderes an der Hand haben, um das selber zu bewerten, wie das funktioniert.
Ja, das, glaube ich, ist auch der entscheidende Punkt. Das ist so ein bisschen das, was ich mir, glaube ich, wünschen würde und was ich auch total spannend fände, das auch im Unterricht beispielsweise zu nutzen. Und dafür bräuchte es ja, wie so oft in der politischen Bildung oder generell in auch so pädagogischen Kontexten, etwas, was ganz, ganz häufig fehlt, nämlich eine Form von so transparenter Selbstkritik oder so ein sich selber in den Blick nehmen und so Entstehungsmechanismen und so weiter von bestimmter Berichterstattung und auch Schwierigkeiten quasi immer schon mitzuliefern neben dem Ergebnis oder zumindest in Teilen so mitzuliefern, dass man das in Bildungskontexten gut reflektieren und benutzen und lernen könnte. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man reagiert auf diesen Vertrauensverlust nur damit, das ist jetzt so ein bisschen zugespitzt gesagt, ja, indem man irgendwie neue Formate rausbringt, die eben mehr nach TikTok aussehen. Also ich überspitze das jetzt wirklich so. Und dann ist es ja nur ein, in Anführungsstrichen, Inhalt, der geliefert wird. Ja? Also dann ist es so ein Gegenentwurf zu jetzt anderen Inhalten auf Social Media, die dann eben nicht recherchiert sind, wo keine professionellen Journalistinnen ihr Handwerk beherrschen und Inhalte kreieren, sondern wo, naja, nun mal jede Person irgendwas kritisieren und in die Welt setzen kann und so weiter. Und ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht keine ausreichende Antwort wäre darauf, sondern eben so dieser Wunsch danach, wie kriegt man das hin, diese Brücke zu schlagen und zu sagen, wir liefern euch sozusagen nicht nur modernere Angebote, das kann ja auch parallel laufen, die vielleicht euch mehr ansprechen als jetzt so die Tagesschau um 2015, sondern nehmen natürlich auch Räume ein oder bespielen auch Räume, die bespielt werden müssen. Und gleichzeitig gibt es aber zusätzlich sowas wie eine Transparenz und ein Programm, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen soll, was eben auch erklärt und einordnet und diese Kompetenzen, die man ja nun mal braucht, um das überhaupt zu verstehen und zu lernen, irgendwie mitliefert. Und dazu braucht es natürlich auch sowas wie Selbstkritik oder so Korrektur oder so. Wenn es solche Korrekturen gibt, dann ist es ja oft nicht so richtig transparent. Dann gibt es so eine Korrektur, aber man sieht natürlich nicht, was da irgendwie passiert ist. Und vielleicht wäre das ja was irgendwie voll helfen würde. Weißt du? Also in welche Richtung? Ich meine, weil ich habe natürlich so einen pädagogischen Blick darauf, aber ich denke mir sehr häufig, dass so ein transparenterer Blick irgendwie mehr Vertrauen herstellen könnte.
Total. Also Ja, total. Und da sind wir als, wie gesagt, ich bleibe jetzt immer bei mir, bei der ARD oder beim NDR, aber das würden wahrscheinlich große Verlage oder so könnten das von mir auch behaupten. Da sind wir auch nicht immer gut drin, ne? Nehmen wir mal das Beispiel der Tagesschau. Also die Tagesschau steht ja massiv in der Kritik. Und ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Tagesschau schlecht berichtet zum Thema Nahost. Das ist, ich empfinde die Tagesschau da als relativ divers. Ich finde, es gibt da, wir haben super Nahost-Korrespondenten und Korrespondentinnen. Das Studio Tel Aviv, ich finde auch Sophie von der Tann ist eine großartige Korrespondentin. Und selbst wenn vor allen Dingen das Pro-Palästina-Lager gegen die Tagesschau geschossen hat, ist das ja zum Beispiel eine Journalistin, die sich vom Israel-Solidar Lager und von Herrn Prosor sehr viel Kritik eingeholt hat und sich dem Vorwurf stellen musste, dass sie im Gegenteil antisemitisch sei. Es liegt bei weitem nicht nur an den Inhalten der Tagesschau, dass sie so kritisiert wird, sondern es liegt auch daran, dass man sich an ihr so festgebissen hat. Es liegt auch daran, dass irgendwann 2024 oder noch 2023 mal auf Social Media ein vermeintlicher Leak gepostet wurde, der die Sprachregelungen in der ARD vermeintlich preisgegeben hat, Sprachregelungen, die es so nicht gegeben hat, was sich aber als Erzählung total weit getragen hat, was total viele Leute übernommen haben und immer noch viele Leute glauben, dass es eben ein geleaktes Dokument gab, das bewiesen hat, dass es in der ARD Sprachregelung zu Israel und Palästina gibt. So, also die Tagesschau bekommt massiv viel Kritik, die bekommt massiv viele Kommentare. Und ich habe die Tagesschau noch nicht einmal Position dazu beziehen sehen. Wir haben sie für diesen Film zum Beispiel, die Tagesschau sind direkte Kollegen von uns. Also die sitzen bei uns im NDR mit auf dem Gelände. Das wäre irgendwie toll gewesen, wenn wir mit denen hätten sprechen können zu dem Thema, wenn die sich vielleicht auch hätten erklären können und einfach Position dazu bezogen hätten. Das haben sie aber nicht gemacht und ich habe sie auch noch nie irgendwo öffentlich oder im Community Management mit den Leuten ins Gespräch gehen sehen und sagen hören, hey, wir hören euch, wir sehen euch. Das sind übrigens unsere Antworten auf unsere Kritikpunkte. Da haben wir vielleicht Fehler gemacht. Aber guck mal, da haben wir eine sehr kritische Berichterstattung. Und das ist irgendwie schade und es ist verschenkt. Warum nicht? Warum nicht? Also alle Haushalte in diesem Land bezahlen uns und wir sind es auch jedem einzelnen Kritiker und jeder einzelnen Kritikerin schuld, uns ernsthaft mit ihrer Kritik auseinanderzusetzen. Wir müssen sie nicht immer teilen. Wir müssen uns die Schuhe auch nicht immer anziehen. Aber ich glaube, es wäre eine große vertrauensschaffende Maßnahme, wenn man viel stärker noch nach außen kommunizieren würde, was ja innerhalb passiert, ja, dass man über diese Kritik spricht, dass man sie sich anschaut, dass man guckt, wo trifft sie zu, dass man gegenhält, wenn man denkt, ist das notwendig gegenzuhalten und das müssten wir noch viel stärker kultivieren.
Und das wäre ja auch das Spannende, weil man da ja auch wahrscheinlich erkennen würde, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Tagesschau-Beitrag hätte, ne? Oder auch wie bei euch, und du hast es ja gerade auch selber beschrieben, ne? Der ja auch von, wenn es so sehr polarisierte Themen gibt, auch von meistens zumindest beiden Lagern der Pole, ja, also es gibt natürlich auch viel dazwischen, aber es sind natürlich immer genau die, die dann sich auch laut zu Wort melden, sind ja die an den Polen, ja. Das heißt, fast jeder Beitrag, egal was jetzt der Inhalt ist zu diesem Thema, wird ja von beiden Seiten oft kritisiert, ja, also von beiden Enden der Pole. Und das ist ja genau das Spannende, dass man, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzen würde und auch transparent machen würde, das war jetzt unser Beitrag und das ist die Kritik der einen Seite und das ist die Kritik der anderen Seite, die sich komplett diametral gegenübersteht, aber beide sagen, das ist gebiased und zwar in die ein oder andere Richtung. So, und wenn man darüber quasi mehr aufklären würde und auch aufzeigen würde, welche Dynamiken, welche Mechanismen, welches Gegeneinander da immer wieder aufgemacht wird, so, dann könnte man ja auch Leute, die sich eben da vielleicht verunsichert fühlen, ja, und aber noch nicht an diesen Extrempolen auch verhaftet sind, sozusagen, genau darüber besser aufklären und das aufzeigen. Und das wäre ja genau das, wo man auch pädagogisch ansetzen würde, ja. Also auch in der Pädagogik ist man ja in den meisten Fällen bemüht, die Leute zu bilden, in Anführungsstrichen, ja, die sich eben nicht schon an Extrempositionen befinden. Also wenn wir sowieso Menschen haben, deren Narrative, die ein geschlossenes Weltbild beispielsweise in Bezug auf Extremismus haben, müssen wir mit ganz anderen Dingen arbeiten als jetzt in so einem regulären Schulalltag, ja, sondern da sprechen wir ja über Extremismus, Intervention, Prävention und sowas. Das ist ja was anderes als so reguläre, in Anführungsstrichen, politische Bildung in Schule, sondern da geht es ja um die Menschen, die vielleicht schon irgendwie so Tendenzen vielleicht haben, aber die durchaus erreichbar sind für diese Schwierigkeiten oder diese Komplexitäten, die es dann ja gibt. So, und das wäre ja genau der spannende Punkt jetzt aus Sicht von so einer ARD, ne, von so einer Tagesschau oder whoever, zu sagen, und genau hierüber müssen wir jetzt mal sprechen. Und genau das ist das, womit wir vielleicht transparenter umgehen müssten. Und das eben nicht nur in Kommentarspalten, wenn sie denn überhaupt moderiert werden, von irgendwelchen Beiträgen, wo eben diese Pole dann nur so gegeneinander agieren, so, sondern als Beitrag an sich oder als irgendwie eine, ja, weiß gar nicht, das kannst du ja nicht in der Tagesschau selber machen, aber du weißt, was ich meine, so aus Sicht der Schule. Und das ist vielleicht so der Knackpunkt, was viel zu wenig gemacht wird, weil da, also man, da verfällt man ja auch selber immer wieder in dieses polarisierte Denken, ne? Also das merkt man ja bei sich selber so, dass man immer wieder so innehalten muss und sagen muss, warte, worum geht's hier jetzt eigentlich? So. Und wie kurios ist eigentlich auch dieses ganze Agieren an den Polen die ganze Zeit? Und wie sehr führt das manchmal weg von der eigentlichen Sache, um die es jetzt gerade geht? Also zum Beispiel diese eine Nachricht, über die wir jetzt gerade sprechen. Weil ganz oft hat ja auch die Kritik oder das, was dann kommt, gar nicht unbedingt was mit dieser einen Nachricht zu tun, sondern mit dem gesamten Thema. Das wird ja dann direkt immer wieder aufgemacht. Das sieht man ja auch an den immer gleichen Narrativen, die immer wieder dann reingespült werden, die auch natürlich in Teilen ihre Berechtigung haben und so weiter. Aber das ist ja oft das, wodurch dann auch in Bezug auf Berichterstattung eigentlich gar nicht mehr miteinander gesprochen wird in der Kritik, sondern immer wieder gesagt wird, ja, das ist jetzt so und so und das ist einfach jetzt wieder ein Beispiel dafür. Es ist wieder ein Beispiel dafür. Es ist wieder ein Beispiel dafür. Und es geht gar nicht darum, ob diese Sache an sich jetzt erstmal gerade besprochen werden müsste oder diese Nachricht erstmal legitim ist, weil sie einfach eine Nachricht von vielen ist in einer Zeit mit sehr vielen Nachrichten gleichzeitig. So.
Total. Also das ist interessant, dass du das sagst, und wir haben das ja auch schon am Hostile-Media-Effekt beschrieben, aber genau, dass ja zum Beispiel auch die Tagesschau, die unterschiedlichen Lager, also das Israel-solidarische Lager und das Palästina-solidarische Lager, wenn man das denn so bescheuert in dieser Binarität aufmachen will, aber es hilft manchmal, um darüber zu sprechen, ja, dieselbe Berichterstattung als jeweils unausgewogen zu Lasten ihrer eigenen Position sehen. Und es gibt in der Auswertung zum Beispiel auch von der New York Times. Einmal hat das die Jerusalem Post gemacht und einmal die Intercept, das ein Online-Medium ist. Und die haben beide, ich weiß jetzt nicht, ob sie genau die gleichen Artikel ausgewertet haben, aber zumindest die Berichterstattung der New York Times zum Krieg in Gaza in einem ähnlichen Zeitraum. Und die haben beide sehr eindeutige Ergebnisse und belegen diese Ergebnisse auch vermeintlich mit eben dem, was sie eben so rausgefunden und interpretiert haben. Und die Intercept kommt zu dem Ergebnis ganz klar pro-israelisch und die Jerusalem Post kommt zu dem Ergebnis ganz klar pro-palästinensisch, die Berichterstattung. Und was zum Beispiel auch stattfindet, was auch interessant ist, was immer wieder so ein Kritikpunkt vor allen Dingen aus dem palästinensolidarischen Lager an der Berichterstattung, vor allen Dingen auch der Tagesschau, die ja ein Nachrichtenformat ist, ne? Die macht ja keine Einordnungen oder in vielen Fällen auch keine Analysen, sondern in den meisten Fällen ist das nachrichtliche Berichterstattung, dass die Sprache passiv sei. Also dass man, wenn man über palästinensische Todesopfer, über getötete Palästinenser durch die israelische Armee spricht, dann sowas sagt wie ums Leben gekommen oder gestorben und nicht sagt getötet. Also ich glaube, einige würden sich auch wünschen, dass die Tagesschau sagt, von Israel ermordet, was sie natürlich auch nie sagen kann, einfach weil es nicht der Duktus der Tagesschau ist. Aber zumindest gibt es auch diese Kritik eben der passiven Sprache. Das ist ja auch eine Kritik, die man haben kann. Ich finde, das kann man sich auch angucken, solange sie nicht überspitzt ist. Was mir aber auffällt, ist, dass das was ist, wo man halt bei dieser Palästina-Israel-Problematik, da guckt man halt ganz genau hin und findet dazu auch Beispiele, übersieht dabei aber, dass das bei der Ukraine-Berichterstattung genauso stattfindet. Und dass auch, wenn wir jetzt rund um die Wahlen in Ungarn, wenn es da in den letzten Wochen im Deutschlandfunk oder in der ARD um Orbán ging, dass da auch total oft nicht an jeder Stelle gleich eine Einordnung kam, dass Orbán zum Beispiel an gewissen Stellen einfach nur als eurokritisch irgendwie dargestellt wurde, obwohl es da ja gar keinen Zweifel gibt, dass die etablierten westlichen Medien bei uns klar gegen Orbán sind. Ne? Also da würde ich denen gar nicht unterstellen, dass das quasi eine Strategie ist. Aber da pickt man sich dann halt so Feinheiten raus, über die man auch sprechen kann, die im Zweifel auch kritikwürdig sind, aber tut so, als wäre das ein Problem, was dieser Thematik zu eigen ist. Und das ist, glaube ich, so die analytische Unschärfe dann manchmal auch in dieser Medienkritik.
Ich glaube, das ist was, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das in so Gesprächen im Podcast vorkommt, dass es schon um so eine Erkenntnis auch geht, dass irgendwie Teil der politischen Bildung und das aber auch in Zusammenarbeit beispielsweise mit Journalistinnen total sinnvoll wäre und auch natürlich in jetzt so deinem Wirk- und Arbeitsbereich, es immer total wichtig ist, so ein Bewusstsein über Mechanismen, Dynamiken, vielleicht auch Polarisierungstendenzen und sowas auf so einer übergeordneten Ebene auszubilden. Natürlich ist das auch in Bezug auf Medienberichterstattung total relevant. Ja? Und ich denke mir eben total oft, dass es, da habe ich auch in der letzten Folge im ganz anderen Kontext eigentlich Pia Lamberti drüber gesprochen, dass das eben in Schule oft um so eine Wissensvermittlung geht, also um so Inhalte geht. Und aber vielleicht wir an einem Punkt sind, vielleicht auch schon immer waren, so, an dem dieser Blick, gerade weil die Welt so komplex ist und so, weil so viele Sachen auf einmal passieren und so, dieser Blick einfach viel entscheidender wäre, zu sagen, wie befähige ich eigentlich dazu, diese Dinge zu erkennen und dann eben analytisch nicht so unscharf zu sein, wie du es gerade beschrieben hast, sondern zu sehen, ja, das ist schon gleichzeitig möglich, dass ich sage, ich kann mir die Sprache in Nachrichten kritisch anschauen, aber ich kann auch gleichzeitig anerkennen, dass das nicht nur bei den Themen der Fall ist, die mich selber emotionalisieren, ja, oder die mich vielleicht mehr oder weniger berühren oder bei denen ich mich mehr oder weniger gut auskenne, sondern wenn ich das an der Stelle kritisiere, muss ich es quasi auch an allen anderen Stellen kritisieren. Und wenn man diesen Schritt so kognitiv geht, dann kommt man ja auch oft zu so einer, eher so einer kritischen Fragestellung auch hin zu, ist das denn tatsächlich eine sinnvolle Kritik? Oder gibt es vielleicht auch einen legitimen Grund, weshalb das so ist? So, also ja, zumindest in so einem eigenen kognitiven drüber nachdenken. Und ich habe oft das Gefühl, dass das vielleicht besser hergestellt werden könnte, egal wie man jetzt im Einzelnen so Berichterstattung bewerten würde. Das Ergebnis ist sehr ergebnisoffen. Ja, so, also da kann man ja durchaus auch mit einer Kritik am Ende bei rauskommen, das wäre ja total legitim, ja, aber zu sagen, wir müssen aber doch erstmal quasi diese Kritik-Skills erlernen. Also wir können die nicht einfach immer so random anwenden, ohne dass wir überhaupt da zusammenarbeiten und Mechanismen und auch Arbeitsvorgänge und beispielsweise auch den Aufbau, ne, wie du eben auch schon gesagt hast, von so überhaupt auch dem Entstehen von Nachrichten und so weiter verstehen. Und das, finde ich, ist was, da könnten wir jetzt noch ewig weiter drüber reden, aber es ist vielleicht so ein bisschen was, was man da rausziehen kann, was sich eben am Thema Nahost total krass zeigt und ja auch bei eurer Arbeit total gezeigt hat, aber was vielleicht auch ganz woanders begründet liegen könnte, ne? Oder zumindest auch, nicht nur vielleicht, ne? Aber dass das natürlich auch irgendwie miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist auch, dass es natürlich auch damit zusammenhängt, immer wieder auch generell über so gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse, Machtverhältnisse, Hierarchien und so weiter zu lernen. Und dann eine Analysefähigkeit herzustellen, um auch zu erkennen, dass natürlich auch Institutionen nicht frei davon sind, aber deshalb sind sie ja nicht automatisch schlecht. Also natürlich gibt es auch, ja, in einer Gesellschaft, die nun mal so ist, wie sie ist, ja, in jeder Institution dieser Gesellschaft Machthierarchien und Ungleichheitsverhältnisse, die da widergespiegelt werden. Genauso wie es das in Schule, Bildungssystem, Ministerien und so weiter gibt, gibt es auch in Redaktionen und so weiter. Ja, das ist ja klar. So, aber wenn wir da diesen Turn irgendwie so ein bisschen hinbekommen würden, mehr zusammenzuarbeiten und eben transparenter, dann vielleicht auch wieder vertrauensvoller so miteinander umzugehen, dann hätte man, glaube ich, relativ viel gewonnen. Also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen idealistisch, aber das sind schon so meine Gedanken dazu.
Ja, total. Und ich glaube, also genau, da müssen irgendwie Medien mit dran arbeiten. Medien müssen irgendwie transparenter werden, irgendwie eine andere Fehlerkultur pflegen und sich, glaube ich, auch einfach bewusst machen, dass sich Zustände auch ändern. Ne? Also, dass man als großes Medienunternehmen eben nicht mehr Deutungshoheit hat, dass man sich bei Kritik eben nicht so verhalten kann, wie was stört die Eiche, wenn die Sau sich kratzt, sondern dass wir einfach in einem Zeitalter sind, wo wir viel stärker noch ins Gespräch mit unseren Zuhörern und Lesern und Zuschauern gehen müssen und das denen auch schuldig sind. Und einen Fehler einzugestehen nicht immer gleich bedeutet, dass wir quasi alle Schutzmauern einreißen und dann irgendwie unseren Kritikern freie Bahn geben, uns zu zerstören, sondern dass sowas natürlich auch vertrauensschaffend ist, wenn wir transparent machen, an welchen Stellen wir ja auch anerkennen, Fehler gemacht zu haben oder einfach auch mal erklären, welche Fehler wir gemacht haben und warum wir diese Fehler gemacht haben. Und Schule müsste, also das wäre toll und das war bei mir auch nicht so, wenn Schule dazu befähigen würde, eben richtig mit Medien umzugehen und auch Medien und Journalismus. Und da haben wir ja, wie gesagt, in Deutschland wirklich eine komfortable und privilegierte Situation, dass wir das wahrnehmen als etwas, was uns allen zur Verfügung steht, was wir auch total für uns nutzen können und dass das auch diverse Apparate sind, die eben auf eine gewisse Art und Weise funktionieren und junge Leute so ein bisschen stärker befähigen dazu, natürlich kritisch mit Medien umzugehen. Mhm. Immer und unbedingt. Medienkritik ist super wichtig, aber das auch als Chance zu sehen, und als etwas, was ihnen auch zusteht und was ihnen zur Verfügung steht, dass wir hier so ein freies Mediensystem haben und so unterschiedliche Berichterstattung. Und dazu gehört eben auch Berichterstattung, die meinem Weltbild widerspricht und die ich nicht gut finde. Aber die Kompetenz daneben zu sehen, welche andere Berichterstattung es eben auch gibt und dass die eben auch zu den Medien gehört und der Berichterstattung der Medien, ja, dass man junge Leute da irgendwie mehr mitnimmt.
Voll, so ein bisschen ist es ja auch das, was ihr dann auch über so Angebote und so eine Verknüpfung über Workshops und so herstellen könnt, weil es ist ja erstmal so der erste Weg, wie man auch noch mehr zusammenkommt. Aber ich glaube, das spielt auch in so viele Dinge rein. Du hast eben gesagt, es braucht Reformen, ne? Und das gilt natürlich nicht nur für die Medienlandschaft, sondern auch für Schule. Und das wäre ja auch so ein Punkt, ne, wo man genau sagen muss, diese ganze Öffnung von Schule nach außen, zu sagen, wir arbeiten zum Beispiel mit Menschen wie dir zusammen. Ne? Man schafft da vielleicht irgendwie auch so ein nachhaltigeres, nicht ich gehe einmal in eine Schule und erzähle ein bisschen was über meinen Job, ne? Sondern man überlegt sich eben, wie können wir eigentlich auch so institutionell so Brücken schlagen, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und das ist dann eben auch nicht nur, dass man mit einer Klasse mal einmal in so ein Tonstudio geht und sagt, guck mal, so entsteht jetzt hier so eine Matz, sondern dass man eben auch so inhaltlich politisch und an komplizierten Themen miteinander arbeitet. So. Und ich glaube, das ist ja schon irgendwie das wäre schon eine coole Vision, dass man das irgendwie mehr pushen würde. Das machen wir jetzt zu zweit einfach. Ja. Und genau. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, aber es ist
zum Glück nicht.
Es sind ja schon wichtige Fragen einfach.
Ja, und natürlich gehört dazu auch immer jungen Leuten erstmal zugestehen, was sie für Kritik haben und die Ablehnung zum Beispiel erstmal stattfinden zu lassen und ihnen ja auch zu sagen, also das erstmal anzunehmen und über diese Kritik auch ernsthaft nachzudenken und an den entsprechenden Stellen, wo man sie eben machen muss, auch Zugeständnisse zu machen und was jetzt irgendwie die Nahostberichterstattung angeht, auch mit einzubeziehen, dass dieser Vertrauensverlust vor allen Dingen bei jungen Leuten mit internationalen Geschichten, arabisch gelesen, muslimisch gelesen, vielleicht auch was damit zu tun hat, wie Medien in den letzten Jahren über diese gesellschaftlichen Gruppen berichtet haben oder in welcher Art und Weise sie sich in Medien insgesamt ja auch wiederfinden oder nicht wiederfinden, lebensweltlich, aber auch mit ihren Themen und ihren Hintergründen und dass man das alles irgendwie mit im Blick hat, wenn man diese Phänomene, wie jetzt diese Kritik an der Nahostberichterstattung betrachtet und da eben auch an den Stellen eben, wie gesagt, zugesteht, wenn man da auch Fehler gemacht hat.
Voll, und da könnte man ja auch total gut voneinander lernen, ne? Also ich glaube, da ist man dann vielleicht manchmal, jetzt nicht überall, aber in der politischen Bildungsarbeit vielleicht auch schon pädagogisch einen Schritt weiter als jetzt vielleicht im Journalismus, wenn es um den Umgang mit der Kritik, die beispielsweise von Jugendlichen kommt oder der Positionierung von Jugendlichen und so weiter geht. Also, dass ich einfach sage, naja, ich weiß ja, ich kann irgendwie in meiner Klasse, wenn irgendwer sich oder bei solchen Themen, wenn irgendwer sich jetzt so oder so äußert, dann gehe ich natürlich pädagogisch anders damit um, als ich jetzt vielleicht in einem politischen Raum mit Erwachsenen damit umgehen würde.
Ja.
So. Und das ist vielleicht was, was man dann in so einem Wechselspiel voneinander lernen könnte, ne? Dass man auch im Journalismus da mit Aussagen von Jugendlichen vielleicht anders umgehen muss, als jetzt mit einer Aussage von einem Politiker so und oder einer Politikerin.
Total.
Und dann vielleicht überlegen kann, okay, was wäre dann jetzt eine angemessene Umgehensweise und eine angemessene Thematisierung so? Und was würde nicht wieder nur das Ganze befeuern und in diese Spirale belassen, sozusagen? Voll spannend. Ich glaube, wir könnten noch ewig reden. Wir sind jetzt aber schon ganz schön fortgeschritten. Hast du Lust, eine Hausaufgabe zu stellen? Wie alle anderen Gästinnen auch bei diesem sehr breit gefassten Thema, bei dem wir jetzt ja sicherlich auch nur mal so erste Impulse geben können, wie so oft. Aber vielleicht fällt dir ja was ein, was so ein bisschen über diese Folge hinausleitet, um noch so ein bisschen drüber nachzudenken, worüber wir jetzt gesprochen haben, oder auch aktiv zu werden, was auch immer deine Hausaufgabe liefert.
Ich habe mir vorhin schon Gedanken gemacht, was ich für eine Hausaufgabe stellen kann. Ich finde es super schwierig. Als Medienmacherin wünsche mir, glaube ich, was von den Leuten, wenn wir bei dem Thema Kritik an der Nahostberichterstattung zum Beispiel bleiben, die ja mittlerweile also wirklich sehr weite Kreise gezogen hat. Und zwar, dass wir auch Journalismus und Medien und Sendungen und journalistische Formate als etwas betrachten, was sich weiterentwickelt, was sich verändert, was ja auch, die auch mit gesellschaftlichem Diskurs lernen. Also selbst wenn der Diskurs manchmal überspitzt ist oder über Grenzen schießt oder so, stößt es ja Dynamiken an, an denen, das geht ja auch an Journalisten nicht spurlos vorbei, dass man genau das im Hinterkopf hat und beim nächsten Mal, wo man so eine verfestigte und vielleicht sehr eindeutige Position oder Emotion oder Wut zu gewissen Inhalten hat, den kritischen Geist zwar nicht verliert, aber sich immer noch mal hinterfragt, wenn wir bei der Tagesschau bleiben, wann habe ich eigentlich das letzte Mal die Tagesschau geguckt und ist das jetzt dieser eine Beitrag, den ich so schlimm finde, oder war es tatsächlich so, dass ich die letzten 5 Wochen jeden Abend die Tagesschau angeschaltet habe und die nie so berichtet hat, dass ich mich da irgendwie habe wiederfinden können oder dass da meine Position auf die Dinge irgendwie mit abgebildet war und dass wir offen bleiben und nicht anfangen oder mit einstimmen in den Chor, der ja eigentlich vor allen Dingen von Extremrechten betrieben wird, wie verlogen und gesteuert und manipulativ die Medien sind, sondern dass wir bei aller kritischen Haltung immer noch versuchen, den Wert unseres Mediensystems und des Journalismus, den wir in diesem Land noch haben, zu erkennen.
Yay, voll das schöne Schlusswort auch. Es ist so ein richtiger Appell.
Bisschen pathetisch,
ja.
Oder?
Ja, aber ich fand es trotzdem gut.
Naja, entschuldigt den Pathos zum Ende.
Ist es auch mal okay. Es ist durchaus erlaubt. Vielen, vielen Dank, Nora, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch mit mir und uns darüber nachdenkst. Und wer weiß, was aus diesem Nachdenken noch so entsteht. Ich habe mich voll gefreut, dass wir das gemacht haben. Danke.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Und allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.